ZDF heute. Militär und Macht. Die Analyse.
Hi, ich bin Philipp Wortmann. Hier geht es jede Woche um Hintergründe und aktuelle militärische Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine. Wenn ihr euch mit Fragen selbst einbringen wollt, dann empfehle ich euch, donnerstags um 19.30 Uhr auf YouTube reinzugucken. Zu sehen gibt's den Stream auch in der ZDF heute App. In dieser Folge spreche ich mit Markus Kolb von der Militärakademie der ETH Zürich. Der Militärökonom sagt, dass der Krieg in einer sehr entscheidenden Phase sei und das, obwohl die Russen nur ungefähr 70 Meter am Tag vorrücken. Wenn das so weitergeht, dann bräuchten sie Jahrzehnte, um durch die Ukraine zu kommen. Und die Russen setzen mittlerweile ungepanzerte Fahrzeuge an der Front ein, die ja wie Golfkarts aussehen, weil es offenbar an gepanzerten Fahrzeugen fehlt. Was das über die russischen Reserven und die aktuelle Strategie aussagt, das habe ich Markus Kolb gefragt. Und wir haben über die aktuellen heftigen russischen Luftangriffe gesprochen und wie lange Russland die noch fortsetzen kann. Was ist Ihrer Einschätzung nach das Ziel dieser Attacken?
Auch das Ziel ist nicht neu, das ist das gleiche wie bei den bisherigen Terrorangriffen, die sich gegen die Energieinfrastruktur richten, nämlich die zivilen Einrichtungen, die der Energieversorgung, der Versorgung der Bevölkerung dienen, zu zerstören. Klammer auf, wie immer, Kriegsverbrechen, Den Haag zählt mit, Klammer zu. Aber es ist nun mal leider Teil der russischen Kriegführung, so vorzugehen und damit halt die Ukraine und ihre Bevölkerung zu demoralisieren. Aber es weist natürlich auch darauf hin, dass die Ukraine zunehmend Probleme hat, eine effiziente Luftverteidigung zu organisieren. Also sprich, eigentlich, wenn sie so viel Material hätte, wie sie bräuchte, dann könnte sie diese Städte besser schützen.
Ich habe es gerade gesagt, Herr Kolb, zum einen diese Hyperschallraketen, zum anderen Gleitbomben. Die Ukraine beklagt immer wieder, dass diese beiden Waffentypen extrem schwer abzuwehren sind. Warum ist das so?
Ja, weil sie zu wenig Patriot hat. Patriot könnte sie abwehren. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein mit dem Begriff Hyperschall. Also es gibt viele ballistische Raketen, die Hyperschallgeschwindigkeit erreichen beim Eintritt auf ihr Ziel. Also das, womit Russland hier schießt, der Iskander, also der 9K270, ist halt etwas, das schon relativ leistungsfähig ist und wo sie gute und vor allem dichte Luftverteidigung brauchen, um das abzufangen. Und da sehen Sie eben hier die Trade-offs, zu denen die Ukraine zunehmend gezwungen ist. Ich habe ja früher schon gesagt, die Ukraine hat an der Front keine Lufthoheit, müsste sie aber eigentlich haben, um vorrücken zu können. Und dafür müsste sie Luftverteidigung an die Front stellen, um die Truppe dort zu schützen. Das kann sie aber nicht, weil die Städte dann ungeschützt sind. Deswegen priorisiert sie die Städte, natürlich auch um die Zivilbevölkerung zu schützen. Und jetzt merken sie halt, es reicht eben nicht, Abschusssysteme zu haben, sondern sie brauchen auch kontinuierlich Nachlieferungen an Missiles für diese Systeme. Und da sind wir dann beim Thema Blockade des Hilfspakets in den USA. Mhm. Und wenn diese Lieferungen stocken, dann verschlechtert das natürlich auch die ukrainischen Möglichkeiten, solche russischen Angriffe abzuwehren.
Ja, Herr Kolb, lassen Sie uns über sozusagen das große Bild, in das sozusagen die Waffenlieferung oder die fehlenden Waffenlieferungen natürlich reingehören, gerne noch im späteren Verlauf dieses Streams sprechen. Vielleicht noch einmal, Sie haben es gerade auch angesprochen, diese Iskander-Raketen. Das russische Militär meldete am Montag eben mit einer solchen Rakete eine ukrainische Produktionsanlage für Drohnen in der Region Saporischschja zerstört zu haben. Wenn wir nochmal auf diese derzeitige Angriffswelle schauen, wie sehr schwächt die Ukraine gegenwärtig?
Also ich würde sagen, bei der Rüstungs-, vor allem der Drohnenproduktion, nicht so sehr. Die Drohnenproduktion ist eigentlich dezentral. Also es ist jetzt lustig, dass man hier von Drohnenfabrik spricht. Also der Zusammenbau von Drohnen, der findet teilweise in privaten Wohnräumen statt, in Garagen, überall in der Ukraine. Also sprich, nur dass sie einen bestimmten Standort treffen, können sie das nicht beenden. Aber viel, viel gefährlicher sind natürlich die Schläge gegen die Energieinfrastruktur. Das hat Russland ja schon mal probiert im Winter 22, 23. Weil das eben die Führungsfähigkeit des Landes und die Lebensbedingungen der Zivilbevölkerung betrifft.
Lassen Sie uns für den Moment einmal an die Front schauen. Wir hören, dass Russland dort offenbar zunehmend auch ungepanzerte Fahrzeuge einsetzt. Was wissen Sie darüber und was sagt das aus?
Es ist so, Tonenke liegt etwa 4 Kilometer westlich von Avdijivka. Und man muss sich das zunächst mal auf der Zunge zergehen lassen. Avdijivka ist ja in russische Hände gefallen am, ich glaube, 17. Februar, also vor nicht ganz 2 Monaten. Und seither sind die Russen unter enormen Material- und Personalverlusten gerade mal 4 Kilometer vorgerückt. Also mit anderen Worten, circa 70 Meter am Tag. Wenn sie so machen, dann brauchen sie noch ein paar Jahrzehnte, bis sie durch die Ukraine durch sind. Aber anyway, wenn Sie sich die Videos anschauen, dann fällt vor allem eines auf, nämlich, dass Sie, ich scherze jetzt nicht, mit Golf-Carts, also mit chinesischen Desert Cross 1000, die Infanterie in das Feld bringen und ebenso mit Schützenpanzern, denen Sie den Turm abgenommen haben. Also wenn Sie das jetzt mal vergleichen, wie russische Angriffe noch in 22 passiert sind, als der Krieg losging, also sprich, da hatte eine Kolonne 60 Panzer, 20 Schützenpanzer und mit dem sind sie dann übers offene Feld gefahren. Jetzt fahren sie mit sowas und mit T-62, also Uraltpanzern, denen sie den Turm abmontiert haben, als eine Art Ersatzpanzergefährt. Also das sagt ihnen schon sehr viel aus und das sagt ihnen vor allem etwas aus über den Ressourcendruck, dem Russland unterliegt. Ich habe ja früher schon in vielen Sendungen gesagt, dass man auf die Logistik bei sowas achten muss und auf die Abnutzungsrate. Und Sie sehen jetzt eben den langfristigen Effekt, der dadurch erscheint, nämlich, dass Russland zunehmend Probleme bekommt, gepanzerte Fahrzeuge nachzuschieben. Wenn Sie heute mal auf die Oryx-Liste gucken, dann sind wir derzeit bei 2920 Kampfpanzern, Stand heute, die Russland verloren hat. Also das entspricht der ganzen einsatzfähigen Reserve, die vor dem Krieg da war. Und das war übrigens das, worüber ich in früheren Interviews immer gesprochen habe. Also sprich, ich habe nicht gesagt, Russland hat dann keine Panzer mehr, sondern ich habe gesagt, die einsatzfähige Reserve ist dann weg. Also Gruß an meine Russland-Trolle, ne, nochmal nachlesen. Aber genau das ist jetzt passiert. Und alles, was jetzt nachgeschoben wird, das kommt im Prinzip aus den alten sowjetischen Lagern. Also sprich, das ist keine Neuproduktion, sondern das müssen sie jetzt instand setzen. Deswegen sind es auch T-62, denen da der Turm abmontiert wird. So, und das verweist natürlich schon auf die Tatsache, wenn die Ukraine sich diesem Vormarsch jetzt entgegenstellen könnte, also sprich, wenn sie genügend Artillerie hätte, genügend Luftverteidigung und so weiter, dann würde Russland ziemlich schnell in eine prekäre logistische Lage hineinkommen. Und die große Tragik dieser Lage ist nun eben, dass die Ukraine es nicht kann, weil es ihr an Artillerie fehlt und sie deswegen diesen Vorstoß nicht so bekämpfen kann, wie sie eigentlich müsste. Aber trotzdem, also trotz dieser ganzen ukrainischen Probleme, ist die Initiative, die die Russen eigentlich hatten mit der Eroberung von Awdijiwka, weitgehend erlahmt. Also sie müssten eigentlich, wenn sie diese Dynamik ausgenutzt hätten, viel, viel schneller, vorankommen. Aber stattdessen, sie machen eigentlich das, was ich in der letzten Sendung vom 7.3. so ein bisschen prognostiziert habe. Sie versuchen nach Westen vorzustoßen, bis in den Bereich dieser beiden kleinen Stauseen. Aber an der nördlichen Ecke kommen sie nicht voran. Und bei Tonenke, wie gesagt, wenn Sie sich die Videos angucken, haben Sie wirklich extreme Materialverluste. Also wir können mal in die Statistik gucken. Per Anfang April, also sprich die Kampftage bis jetzt, haben Sie mindestens 19 Kampfpanzer und 34 Schützenpanzer verloren. Das ist die Instandsetzungskapazität eines ganzen Monats. Also sprich, in 11 Tagen verlieren Sie das Ganze. Und Sie sehen, das geht nicht auf. Ne? Sie verlieren mehr, als Sie nachschieben können. Und wenn Sie das jetzt extrapolieren über einen längeren Zeitraum, dann ist es logistisch nicht durchzuhalten.
Ja, Herr Kolb, dann lassen Sie uns gleich gerne nochmal sozusagen über das große Bild und die Gesamtsituation sprechen. Und auch, ich habe es eingangs gesagt, Sie sagen ja, der Krieg ist für Sie gerade an einem entscheidenden Punkt. Warum das so ist, das wollen wir dann gleich mit Ihnen vertiefen. Vielen Dank für den Moment.
Gerne.
Ja, was für die Ukraine zunehmend zum Problem wird, ist eben auch, dass Soldaten fehlen. Die Rekrutierung neuer Kräfte, die läuft sehr schleppend. Und was jetzt helfen soll, ist ein sehr umstrittenes Gesetz, das heute vom ukrainischen Parlament verabschiedet wurde und entsprechend grünes Licht bekommen hat. Wir können einmal zusammen reinschauen, was da drin ist. Also, finanzielle Anreize sollen mehr Freiwillige für die Truppe bringen. Strafen für Männer, die sich einer Einberufung verweigern, die sollen erhöht werden. Die Befugnisse für ukrainische Behörden, die werden ausgebaut und Einberufungsbefehle sollen digital und damit effektiver ausgestellt werden. Und entgegen früherer Pläne werden Soldaten nicht automatisch nach 3 Jahren aus dem Dienst entlassen. Das hatte der frühere Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee gefordert. Fragen wir einmal nach bei unserem Korrespondenten Henna Hebestreit in der Ukraine. Henna, wie kommt dieses Gesetz in der Ukraine an? Vor allem die Tatsache, dass es eben keine Auszeit mehr nach 36 Monaten an der Front geben soll.
Naja, keine Auszeit mehr nach 36 Monaten, so weit würde ich gar nicht gehen. Man hatte gehofft, dass die dann eingeführt wird. Wir erinnern uns, die Freiwilligen, die mit Beginn von Russlands Angriff auf die Ukraine der Armee beigetreten sind, die sind immer noch da und die haben augenblicklich überhaupt keine Perspektive, wann sie wieder in ihren Zivilberuf zurückkehren können. Das ist für die Menschen, die davon betroffen sind, schlimm. Das ist für die Familien schlimm. Es gibt hier seit Monaten nicht große, aber vernehmbare Proteste gegen diese Geschichte. Und man hatte sich jetzt erhofft, dass da eine Regelung getroffen wird, die diesen betroffenen Soldatinnen und Soldaten einen, sagen wir mal, Silberstreif am Horizont zeigt. Das ist erstmal ausgeblieben. Das Militär ist in einer prekären Lage. Ihr habt es eben besprochen. Es fehlen nicht nur die Munition, es fehlen auch die Kämpfenden vorne. Und wenn man jetzt sagt, okay, die erfahrenen Kräfte zieht man zurück, um sie gegen junge, unerfahrene auszutauschen, ist das mutmaßlich nicht sehr erfolgsversprechend aus ukrainischer Sicht. Deswegen hat man gesagt, wir müssen jetzt erstmal sehen, ob das Mobilisierungsgesetz so greift, dass wir genügend qualifizierten Nachschub finden.
Henna, du und dein Team, ihr habt euch auch in Kiew einmal umgehört, was dieses neue Gesetz angeht und wie die Leute darüber denken. Lass uns da gerne einmal gemeinsam reinhören.
Ich habe einige Zweifel. Die Kommentare, die ich sehe, sind sehr widersprüchlich. Das Einzige, was ich sagen kann, die Armee sollte aufgefüllt werden und die Mobilisierung sollte stattfinden. Und die muss so schnell wie möglich durchgeführt werden, wie schmerzhaft es auch für alle ist. Aber es ist so.
Es wäre wünschenswert, dass sie eine Gelegenheit hätten, sich zu erholen, mal nach Hause zu kommen, ein ruhiges Leben zu führen, für eine gewisse Zeit zu einem ruhigen Leben zurückzukehren, damit diese Verbindung mit ihnen nicht verloren geht. In erster Linie die Verbindung mit diesem alltäglichen, normalen Leben.
Ich denke, dass es unbedingt gemacht werden sollte, denn Menschen, die sich dort über 2 Jahre befinden, brauchen wirklich Erholung, psychische Behandlung und mentale Entspannung. Wenigstens, um ihre Familien zu sehen. Und sie sind nicht die Einzigen, die unser Land zu verteidigen haben. Sie sollten ersetzt werden.
Ja, soweit einige Stimmen zu diesem Gesetz, Henna. Es gab oder in den vergangenen Tagen jetzt, wir haben es eingangs auch gesagt, heftige Luftangriffe auf mehrere Regionen im Land, vor allem auch auf die Infrastruktur. Wie groß sind die Schäden dieses Mal?
Die Schäden sind sehr groß. Hier im Süden von Kiew wurde eine Anlage bereits zum zweiten Mal getroffen. Die ist im Herbst des vergangenen Jahres wiederhergestellt worden und man hat auch baulich Maßnahmen getroffen, um sie zu schützen. Jetzt hat Russland offenbar, das haben sie gerade selber veröffentlicht, die russische Armee, eine modifizierte Version dieser Kinschal-Rakete, die damit wohl die ukrainische Luftabwehr überwunden hat und die Anlage ist komplett außer Gefecht gesetzt. Es gibt andere Anlagen, Saporischia bei Odessa und vor allem auch im Westen wurde auf die großen Gasspeicher gezielt. Das stammt noch aus der Zeit, als russisches Gas durch die Ukraine durchgeleitet wurde. Da wissen wir nicht genau, was beschädigt wurde, aber die Schäden daran, wenn es denn welche gäbe, würden die Ukraine erheblich treffen.
In der Ukraine gibt es ja die große Befürchtung vor einer neuen russischen Großoffensive, die in den kommenden Monaten beginnen könnte. Wie blickt das Land darauf? Wie laufen da mögliche Vorbereitungen?
Eine der möglichen Vorbereitungen ist natürlich, dass man mit dem Mobilisierungsgesetz jetzt versucht, noch mehr Leute, man hat ja ständig mobilisiert, noch mehr Leute gefechtsbereit zu kriegen. Es gibt aber auch im Raum Kharkiv, im Nordosten der Ukraine, haben wir Befestigungsanlagen gesehen, die man jetzt in aller Eile aushebt. Auch in anderen Regionen, Mykolaiv zum Beispiel, passiert das Ganze auch. Und es ist schon so, dass man auch sehr darunter leidet, dass Russland vielerorts inzwischen, ich will nicht sagen, die Lufthoheit hat, aber sehr genau weiß, was am Boden vorgeht. Wir waren gerade in einer Region im Süden, da sagte man uns, die russische Luftaufklärung sei ständig über der Stadt mit Drohnen in 500 bis 5000 Metern Höhe. Da ab und zu werden die auch abgeschossen, da knallt das aus heiterem Himmel mächtig. Aber die russische Seite weiß wohl sehr genau, was wo passiert. Und das ist vor dem Hintergrund gefährlich, weil man dann auch Angst hat um seine Patriot-Abwehrbatterien. Das heißt, dass in gewissen Regionen des Landes die Russen sehr aufmerksam verfolgen und nach diesen Geräten suchen. Und es wären mutmaßlich nicht die ersten, wenn es denn gelänge, so ein Gerät auszuschalten, die getroffen werden würden.
Herr Nahebestreit, vielen Dank für deine Einschätzung und die Informationen live aus der Ukraine. Dankeschön. Ja, wann könnte die nächste russische Offensive kommen und welche strategischen Ziele verfolgen die russischen, aber auch die ukrainischen Streitkräfte? Darüber wollen wir jetzt noch einmal sprechen mit dem Militärökonomen Markus Kolb. Herr Kolb, vielleicht bleiben wir noch einmal kurz bei der gerade schon angesprochenen befürchteten russischen Großoffensive. Wann könnte die Ihrer Einschätzung nach starten?
Ja, das kommt immer ein bisschen darauf an, was Sie mit Großoffensive meinen. Diese Gerüchte zirkulieren schon länger. Vielleicht erinnern wir uns, vor ein paar Wochen hieß es, Russland hätte angeblich 500 Kampfpanzer im Raum Kupjansk versammelt und würde demnächst durchstoßen. Passiert ist nichts. Also die Frage ist, was wollen Sie da ansteuern? Nehmen wir an, Sie wollen tatsächlich Kharkiv treffen. Beim derzeitigen Frontverlauf ist Kharkiv von der russisch-ukrainischen Kontaktlinie ungefähr 40 bis 50 Kilometer entfernt. Da müssten Sie jetzt also erstmal durch. Frage, mit welchen Kräften? Also dann müssten Sie erstmal viele, viele Kampfpanzer massieren und versuchen, der Ukraine dieses gesamte Gebiet abzunehmen, das sie im September 22 zurückerobert hat. Und ich habe ja vorhin gesagt, wir sehen uns im Moment konfrontiert mit Golf-Buggies, mit T-62, mit abmontiertem Turm und einer Vormarschgeschwindigkeit von 70 Metern am Tag. Also wenn Sie mit dem Material auf Kharkiv marschieren wollen, dann viel Spaß, dann dauert es mindestens ein Jahr. Also sobald man die Logistik anfängt, ein bisschen abzutasten, halte ich das ehrlich gesagt für unglaubwürdig. Also Großangriff ist vielleicht das falsche Wort. Was sicher sich fortsetzen wird, ist, dass Russland versucht, seine Vorteile auszuspielen. Und das ist eben vor allem die Luftüberlegenheit an der Front. Das heißt also zu versuchen, mit Luftmitteln, also mit Bomben, die von Kampfflugzeugen oder Kampfhubschraubern abgeschossen werden, auch mit Missiles, zu versuchen, eben die ukrainische Front möglichst zu demoralisieren und die Städte ebenso. Dass jetzt tatsächlich ein konventioneller Großangriff kommt über Land, also unmöglich ist es nicht. Aber dafür müsste Russland erstmal sehr viel mehr Kräfte massieren, als es im Moment hat. Also man muss sich ja immer klar machen, die gesamte Frontlänge, das sind fast 1500 Kilometer. Das russische Material ist sehr, sehr stark abgenutzt worden durch die massiven Opferangriffe auf nicht nur auf Avdijivka, auch auf Mariinka zum Beispiel. Das würde man wahrscheinlich ein paar Wochen im Voraus sehen, dass so etwas massiert wird. Aber möglich ist es natürlich, weil, wie gesagt, die Abwehrmöglichkeiten der Ukraine sind halt schlechter geworden als noch zu Beginn dieses Jahres oder im letzten Winter, eben weil sie zunehmend unter dem Artilleriemangel leidet.
Bei der Stadt Tashassiv Yar westlich von Bachmut. Die Stadt ist noch in ukrainischer Hand, ist aber enorm unter militärischem Druck. Wie ist die Situation dort vor Ort und warum ist diese Region so exemplarisch für die gegenwärtige Situation?
Ja, also wir sehen, die Russen sind im Moment dabei, Iwanivske einzunehmen, also diesen kleinen Ort südlich von Bachmut, und danach vorzustoßen nach Tashassiv Yar. Und normalerweise ist das etwas, was sie als Ukraine nicht gestatten würden. Also sprich, man macht dem Gegner keine Zugeständnisse und man lässt ihn nicht Gelände gewinnen, wenn man ihn einfach bombardieren kann oder mit Artillerie davon abhalten kann. Das Problem ist aber, wie gesagt, Stichwort Artilleriemangel, die Ukraine kann nichts davon. Und das heißt, sie hat eine taktische Möglichkeit, nämlich Gelände allmählich aufzugeben und damit die Russen in die Abnutzung zu zwingen. Das heißt also, sie macht es nicht wie in Bachmut, halten um jeden Preis. Das kann sie sich gar nicht leisten, weil das wäre verbunden mit viel zu hohen Verlusten bei der Infanterie. Das haben wir ja in Bachmut gesehen. Also sprich, es bringt nichts, Russland in die Abnutzung bei der Infanterie zu zwingen. Das klingt jetzt zynisch, aber der russische Diktator kann Menschen nachgeben und Menschen opfern in sehr, sehr großem Umfang. Damit hat er auch kein Problem. Die Ukraine kann das nicht. Also sprich, die Ukraine muss Russland in die Abnutzung bei den Geräten zwingen, also bei den Kampfpanzern, bei den Schützenpanzern und so weiter. Und das kann ihr nur gelingen, wenn sie den Vorteil des Geländes nutzt. Und darauf muss man sich auch im Laufe dieses Jahres auf jeden Fall einstellen. Das wird auch natürlich das übliche Geschrei losgehen in den Medien. Ukraine verliert den Krieg. Man muss sich im Klaren sein, das ist taktisch gar nicht unklug, sowas zu machen. Weil es eben die Russen dazu zwingt, immer mehr Material vorzuschicken, immer mehr Infanterie vorzuschicken und somit sich dieses Vorrücken im Gelände sehr, sehr teuer zu erkaufen. Das heißt, das ist eine Verzögerungstaktik, die auf logistische Abnutzung setzt. Aber man muss natürlich auch klar sagen, das funktioniert nur eine gewisse Zeit lang. Weil wenn Sie das jetzt nicht irgendwann kompensieren können durch eine Linie, wo Sie halten, also sprich, wo Sie Verteidigungsstellungen vorbereitet haben oder wo Sie dann endlich Artillerienachschub bekommen und wieder zurückdrücken oder zumindest Gegendruck aufbauen können, dann geht das langfristig natürlich nicht gut. Und das ist jetzt eigentlich die entscheidende Situation. Wir merken jetzt, beide Seiten haben Probleme. Russland kommt in eine sehr starke logistische Abnutzung bei den Systemen. Und Russland weiß genau, dass es nicht die logistische Kapazität hat, um diese Massen, die es bisher eingesetzt hat im Krieg, also diese Massen an Systemen, selbstständig nachzuproduzieren. Das Einzige, was es tun kann, ist, die sowjetischen Lager zu leeren. Die sind zwar sehr groß, aber endlich. Also Gruß an alle, die das Märchen von den unendlichen russischen Ressourcen verbreiten. Das ist Unsinn, ja. Also die Gesetze der Physik gelten auch in Russland und die Gesetze der Logistik gelten auch in Russland. Das heißt also, Putin weiß eines ganz genau, die Zeit läuft gegen ihn. Und er hat damit im Prinzip das gleiche strategische Problem wie Hitler 1941. Er muss in der kurzen Frist gewinnen. Er muss es also schaffen, den Gegner an die Wand zu drücken und zu einem Friedensschluss zu zwingen, bevor das gesamte Industriepotenzial des Westens ihn platt macht. So. Und das weiß Putin natürlich auch. Das heißt also, wenn wir einen entschlossenen Westen hätten, wenn in Amerika dann diese Blockade irgendwann mal aufgegeben wird, also wenn der Westen mal versteht, worum es hier wirklich geht und dann massiv Material hineinschiebt, also nicht nur Artillerie, sondern auch Kampfflugzeuge und so weiter, die ganze Range, dann hat er keine Chance.
Herr
Das heißt,
Korb,
diese
das
Entscheidung muss er jetzt treffen und darauf setzt er ein.
Okay, die Frage sozusagen, wir stellen sie ja gerne hier in diesem Stream, worauf es für die Ukraine jetzt sozusagen ankommt, lassen Sie uns die vielleicht nochmal für 5 Minuten nach vorne schieben. Ich möchte gerne noch eine Frage aufnehmen, die wir bei YouTube bekommen haben. Wir haben jetzt viel auch über Materialabnutzung, über Kriegsgerät gesprochen. Teil der traurigen Wahrheit ist natürlich auch, dass viele Menschen in diesem Krieg einfach auch ihr Leben verlieren. Uns fragt jemand, kommt irgendwann ein Punkt, wo das Potenzial an neuen Männern an der Front so gering ist, dass man gar keine andere Wahl als eine Kapitulation hat? Schon jetzt bekommen Frontkämpfer keinen Urlaub. Wie schätzen Sie das ein?
Nein, das würde ich nicht so sehen. Also aus personeller Sicht, wenn Sie nur die Anzahl anschauen, dann kann dieser Krieg noch sehr lange weitergehen. Das gilt für die russische wie auch für die ukrainische Seite. Also einige Menschen haben das ja bis heute nicht verstanden, wenn sie die Ukraine als klitzekleines Land bezeichnen. Aber die Ukraine hat 44 Millionen Einwohner und ist der größte Flächenstaat Europas, wenn Sie Französisch-Guyana mal nicht mitzählen. Also von daher würde ich sagen, nein, das ist halt eine Frage in der Ukraine eben von innenpolitischem Konsens. In Russland nicht. In Russland können sie erstens die russische Armut verwenden, also sprich aus den armen Regionen die Leute einfach anwerben, indem sie ihnen genügend zahlen. Und ansonsten können sie die Leute zwingen. Ne? Das ist der Vorteil, wenn man Diktator eines Unrechtsstaates ist. In der Ukraine ist das komplizierter, wie wir gerade gesehen haben. Aber nein, also es ist nicht so, dass die Ukraine nicht genügend Reservisten hätte. Und ich denke persönlich schon, also wenn sich diese Lage bei den Systemen, bei den Artilleriegeschossen vor allem nicht sehr bald ändert, dann wird die Ukraine irgendwann mobilisieren müssen und auch zu einer stärker infanterielastigen Kampfführung übergehen müssen, weil es gar nicht anders mehr gehen wird.
Eine Frage, die wir von Philipp Weber bekommen haben, lautet: Wann kommen denn die ersten Munitionslieferungen aus Tschechien und Estland in der Ukraine an? Es hieß mal Juni. Vielleicht muss man dazu noch ergänzend sagen, diese Munition, die kommt nicht direkt aus Tschechien, sondern das ist eine tschechische Initiative, die diese Munition dann eben auftreiben will. Aber wie schätzen Sie einen möglichen Lieferungstermin ein?
Juni habe ich auch gehört. Bestätigen kann ich es Ihnen nicht, aber Sie sehen halt daran, wie improvisiert im Moment die ganze Kriegführung ist. Also der Westen ist, wie ich ja schon häufig gesagt habe, auf dem falschen Fuß erwischt worden. Muss die Produktion jetzt langsam hochfahren und bis sie endlich mal hochgefahren ist, muss man halt versuchen, in der Welt alles Mögliche zusammenzukaufen. Und die tschechisch-baltische Initiative ist eben eine davon, die sagt, lass uns was finden, egal wo es ist in der Welt. Und das in die Ukraine schicken, solange die Amerikaner blockieren. Das ist alles nice to have, aber es löst nicht das grundlegende Problem. Sie müssen die Rüstungsindustrie anwerfen. Und zwar sehr, sehr massiv. Also Russland wird nächstes Jahr eine Produktion von etwa, naja, je nachdem, wenn Sie fragen, aber 2 bis 3 Millionen Artilleriegranaten pro Jahr erreichen. Und damit müssen Sie mindestens gleichziehen. Also das ist die eigentliche Aufgabe.
Herr Kopp, bevor wir jetzt gleich darüber sprechen, worauf es jetzt für die Ukraine ankommt, vielleicht noch einen Kommentar, weil wir ein paar Kommentare bekommen haben, die in die Richtung gehen und natürlich auch hier ganz offen mit Kritik umgehen wollen. Uns fragt jemand, bittet jemand darum, dass wir Sie einmal fragen sollen, warum Ihre Berechnungen des russischen Kriegsmaterials denn offenbar falsch waren. Und zwar schreibt hier jemand, warum er, damit sind Sie gemeint, mit seiner Prognose zum Erfolg der ukrainischen Offensive daneben lag oder warum Russland noch nicht verloren hat. Das sollte ja im Oktober der Fall sein. Was entgegnen Sie dieser Kritik?
Ach, als erstes entgegne ich, was ich immer sage. Bitte lesen Sie das Originalinterview in der Neuen Zürcher Zeitung vom 27. März letzten Jahres, damit Sie mich richtig zitieren. Ja, also schauen Sie nicht die Schnipsel von 50 Sekunden Länge oder die Screenshots, die auf Twitter verbreitet werden. Das sind meistens Russentrolle, die mich in irgendeiner Form diskreditieren wollen. Also nochmal zum Mitschreiben. Ich habe in diesem Interview gesagt, Russland verliert diesen Krieg. Und warum? Weil ich gesagt habe, der Krieg ist strategisch verloren für Russland. Wieso ist er strategisch verloren für Russland? Weil Russland langfristig keine Chance hat, mit seinen eigenen Rüstungsproduktionen Stand zu halten gegen die westliche Kapazität. Das ist auch das, was ich vorhin in dieser Sendung gesagt habe. Also Russland steht, wenn Sie so wollen, auf den toten Beinen der Sowjetunion. Es zieht von seinen sowjetischen Reserven, seinem sowjetischen Erbe Material heraus. Aber es ist nicht in der Lage, mit seinem Industriepotenzial allein, also gegen die USA allein, aber schon gar nicht gegen die Vereinigte NATO anzutreten. Ja, das können Sie von den Wirtschaftsdaten sich angucken. Das russische Armeebudget erscheint zwar groß, aber das amerikanische ist 15 Mal so groß. Mhm. Also die USA haben bisher 5% ihres Department of Defense Budgets eingesetzt für Hilfslieferungen in der Ukraine. Sie können sich vorstellen, was passieren würde, wenn die USA wirklich massiv mit Truppe und Material hineingehen würden. Aber das tun sie bisher nicht. Also insofern muss man sich bitte lösen von dieser Vorstellung des übermächtigen Russland mit unendlichen Ressourcen. Aber nochmal, deswegen habe ich gesagt, der Krieg ist strategisch verloren. Aber dem liegt natürlich eine ganz wesentliche Annahme zugrunde, nämlich, dass die westlichen Waffenlieferungen weitergehen und damit die Verluste ausgleichen, die die Ukraine im Kampfraum erfährt. Wenn das irgendwann nicht mehr so sein sollte, deswegen ist das jetzt eine ganz, ganz entscheidende Phase, wo wir reingehen in den Krieg. Wenn das irgendwann nicht mehr so sein sollte, dann ändert sich natürlich die strategische Lage. Aber das ist auch eine Frage der Zeit. Russland muss jetzt die Entscheidung suchen. Wenn es Russland jetzt nicht gelingt, entscheidende Erfolge zu erzielen, dann wird sich die Logistik langfristig gegen Putin auswirken. Deswegen nochmal, er hat das gleiche strategische Problem wie Hitler. Sobald das komplette Industriepotenzial des Westens gegen ihn steht, hat er strategisch verloren. Dann ist es nur noch eine Frage der Zeit. Jetzt zur Panzerreserve. Ich habe ebenfalls nicht gesagt, Russland hat keine Panzer mehr. In all meinen Interviews seit letztem Jahr habe ich gesprochen von der einsatzfähigen Reserve, also dem, was sowohl das IISS, also dieser Think Tank in England, als auch die schwedische Verteidigungsagentur FOI so als Konsensschätzung mal gemacht haben. Also was sind die einsatzfähigen Panzerreserven Russlands? Also sprich das, was per jetzt, also Stand Ende 21, in einen Kampfraum mobilisiert werden kann. Wenn Sie da den Durchschnitt bilden, dann kommen Sie auf etwa 2.900 Kampfpanzer. Und wenn Sie per heute in die Oryx-Liste schauen, dann sehen Sie, wir haben 2.920 Kampfpanzer abgeschossen oder sonst wie verloren, also die Russland nicht mehr zur Verfügung hat. Das heißt, dieser Bestand ist weg. Und jetzt kommen wir genau in diese Situation hinein. Das hat übrigens Freuding, der General, auch schon gesagt, und ich stimme ihm zu. Die ursprüngliche Invasionsarmee, die im Februar 22 in die Ukraine hineingegangen ist, ist materialmäßig vernichtet. Alles, was jetzt hineinkommt, ist aus den Reserven gezogen. Und das sehen Sie eben jetzt. Das Material wird immer älter und es wird immer stärker improvisiert. Ich meine jetzt mal im Ernst, warum sollte Russland mit Golfbuggies und T-62 mit abmontiertem Turm angreifen, wenn sie auch bessere Möglichkeiten hätten?
Ja. Ja.
Also diese Berechnung muss man so verstehen. Und ich hoffe, ich konnte das jetzt ein bisschen aufklären.
Ich glaube, das ist deutlich geworden, Herr Kolb. Es klang bei Ihnen jetzt auch schon immer wieder ein bisschen durch, aber trotzdem abschließend nochmal die Frage. Also Sie sagen, es ist jetzt eine sehr entscheidende Phase dieses Krieges nach über 2 Jahren. Warum ist das Ihrer Einschätzung nach so und was bräuchte die Ukraine, damit sich das Blatt möglicherweise zu ihren Gunsten dann wieder dreht?
Ja, die Lage ist deswegen so entscheidend, weil Russland eben immer noch seine tschechistischen Taktiken anwendet und sagt, okay, wenn ich aus eigener Kraft diesen Krieg nicht gewinnen kann, also mit meinen eigenen Ressourcen nicht, dann mobilisiere ich halt meine fünften Kolonnen im Ausland, die ja nicht nur in Deutschland sitzen, sondern auch in Amerika. Und wenn es mir gelingt, sozusagen den Westen von innen zu sabotieren oder den Westen zu spalten, dass eben diese Grundbedingung nicht mehr erfüllt ist, von der ich vorhin gesprochen habe. Also sprich, wenn die westlichen Waffenlieferungen aufhören, dann hört die Ukraine auf. Das habe ich bei Ihnen auch in der Sendung gesagt, ich glaube letzten Dezember. Und genau das ist das Problem. Wenn es ihm gelingt, das zu tun, also den Westen zu demoralisieren, zu spalten, dann wäre es tatsächlich möglich, dass diese Katastrophe eintritt. Also sprich, dass er sich in der Ukraine durchsetzt mit den ganzen Folgen, die dann passiert. Russland steht an der polnischen Grenze und der Westen kann sich auf etwas gefasst machen, das dann sehr, sehr viel schlimmer und sehr brutaler werden wird als dieser Krieg. Also insofern sollte er eigentlich ein natürliches Interesse daran haben, aber gilt natürlich nicht, wenn sie sich als fünfte Kolonne Russlands betätigen und sich das geradezu herbeisehnen. Das ist die welthistorische Frage, die jetzt verhandelt wird. Und wir sind alle Zeugen davon. Und der Ausgang dieser Frage ist offen. Es ist also eine Frage, ob der Westen genügend Rückgrat, genügend Entschlossenheit entwickeln kann und erkennt, was hier eigentlich wirklich auf dem Spiel steht.
Ihr habt es gehört, die militärische Lage der Ukraine verschlechtert sich, während Putins Truppen ganz langsam vorrücken. Wo genau, das zeigen wir in unseren Streams auch mit detaillierten Karten. Also schaut gerne mal auf YouTube und in der ZDF Heute App rein. Jeden Donnerstag 19.30 Uhr unser Ukraine-Update mit wechselnden Militärexperten, die ihr selbst befragen könnt. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.